Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie ganz herzlich zum letzten Vortrag unseres Fatima-Symposiums hier an der Gebetsstätte Marienfried Maria, Mutter der Kirche, begrüßen. An dieser Stelle werden Sie vielleicht ein bisschen überrascht sein, dass nicht Pater Otto Meyer heute zu Ihnen sprechen wird von der SJM, sondern Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin. Pater Meyer ist leider schwer erkrankt. Wir wollen ihn an dieser Stelle auch ins Gebet fest einschließen. Ich habe ihn schon besucht und ihm alles Gute gewünscht, ihm einen Krankensegen gegeben. Und wir wollen von dieser Stelle aus auch dafür beten, dass er möglichst bald wieder gesund wird und wieder mit uns wirken kann. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin heute Abend bei uns ist oder heute Nachmittag und zu uns sprechen wird über die Weihe an das unbefleckte Herz, das zentrale Thema der Fatima-Botschaft. Graf Albrecht von Brandenstein-Zeppelin ist Rektor der Gustav-Siebert-Akademie und Mitglied im Programmbeirat von IWTN. Lieber Albrecht, herzlich willkommen und nochmal vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für den heutigen Abend und auch für dieses Thema. Das war nicht leicht für dich, da so kurzfristig einzuspringen, aber ich weiß, dass du auch diesmal wieder dafür ein Wort finden wirst. Herzlich willkommen in Marienfried.
Ja, also ich hoffe und bemühe mich, dass ich ein würdiger Vertreter für Pater Otto Meyer bin. Exzellenz, hochwürdige Geistlichkeit, ehrwürdige Schwestern, liebe Zuschauer im Fernsehen, liebe Zuhörer im Radio, lieber Hausherr, ich freue mich sehr, dass ich hier im Rahmen dieses doch sehr wichtigen Symposiums einen Beitrag leisten darf zu dem zentralen Thema der von Maria gewünschten Marienweihe. Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen. Ich möchte auch kein wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern ich möchte die grundsätzliche Bedeutung dieser Marienweihe erklären und auch die praktische Umsetzung vielleicht darstellen, so weit wie sich das mir erschlossen hat. Gott ist die Liebe, sagt er von sich selbst im Neuen Testament und sagt uns auch der Evangelist, der heilige Johannes. Das heißt, wir müssen Gott immer so interpretieren, dass am Ende etwas Schönes oder Gutes oder Liebes herauskommt. Wenn wir Gott anders interpretieren, dann haben wir entweder eine falsche Philosophie im Kopf oder eine falsche Theologie. Gott ist die Liebe. Erster Grundsatz. Zweitens, Gott braucht für sich gar nichts. Also Gott macht nichts für sich. Alles, was Gott macht, macht er aus Liebe zum Vorteil der Menschen. Und wenn er jetzt zum Beispiel seine Mutter Maria nach Fatima schickt und sie bittet, die Menschen aufzufordern, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, dann ist dieser Vorgang ein zutiefst menschenfreundlicher, mit gewaltigen Vorteilen für die Menschen. Und das möchte ich kurz erklären. Gott ist ohne Zeit. Das heißt, Gott weiß alles, weiß, was in 1000 Jahren passiert. Er wusste 1917 auch, dass in Deutschland ein Adolf Hitler die Macht ergreifen wird und dass der Zweite Weltkrieg droht zu kommen. Und jetzt aus Liebe zu den Menschen schickt er seine Mutter nach Fatima und lässt den Menschen mitteilen, was sie tun können, um diese drohende Gefahr zu vermeiden. Allein an diesem Gedanken erkennt man, wie wichtig es ist, wenn Maria von Gott irgendwo hingeschickt wird, und anfängt, zu uns zu sprechen. Wie genau wir hinhören müssen und wie wir das interpretieren müssen. Ich sage Ihnen mal, wie man es falsch interpretiert hat und was das für eine böse Theologie ist. Es gibt viele Theologen und Laien, die behaupteten, Fatima sei eine Drohbotschaft, und haben das so dargestellt: Wenn ihr nicht den Rosenkranz jeden Tag betet und euch dem unbefleckten Herzen Mariens weiht, kommt der zweite Krieg. Es ist eine Perversion der Botschaft von Fatima. Eine falsche Interpretation, eine falsche Theologie. Gott droht nicht, sondern Gott sieht voraus, was die Menschen machen und hilft den Menschen, das Unheil, das die Menschen sich selbst machen wollen, zu verhindern. Jetzt kann man natürlich sagen, was viele Leute fragen: Wo war euer Gott im Zweiten Weltkrieg? Also die große Frage: Der liebende Gott und das Unheil bei den Menschen. Da gilt der Grundsatz: Gott hat den Zweiten Weltkrieg nicht gewollt. Er will nicht, dass die Menschen sich umbringen. Er will es nicht. Er sieht es aber voraus, weil er ohne Zeit ist. Und er gibt den Menschen aus Liebe ein Mittel an die Hand, wie das drohende Unheil vermieden werden kann. Warum lässt Gott sowas zu? Weil er den Menschen Gott ähnlich geschaffen hat. Und was ist das, was uns von den Tieren unterscheidet? Dass wir vernunftbegabt sind und liebesfähig sind, wie Gott liebesfähig ist. Und zur Liebesfähigkeit gehört der freie Wille. Und vor diesem freien Willen muss Gott sich machtlos stellen, sonst wäre er nicht frei. Wir sind nicht prädestiniert. Wir sind nicht zwanghaft wie die Tiere. Wir sind frei. Wir können uns für oder gegen Gott entscheiden. Und das ganze Verhältnis von Gott mit den Menschen ist ein Ringen, dass der Mensch sich in Freiheit für Gott und nicht gegen Gott entscheidet. Und wie oft das in die Hosen gegangen ist, das wissen Sie selbst. Das fängt bei Adam und Eva an. Und das Schlimme ist, dass Adam dann noch Gott die Schuld gibt. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Adam hätte auch anders antworten können. Ich wusste, dass ich nicht essen darf vom Baum der Erkenntnis des Bösen. Ich wusste, was passiert, wenn ich esse. Entschuldigung, ich bin schwach geworden. Verzeih mir. Vergib mir, ich verspreche es dir, nicht wieder zu tun. Ich glaube, die Weltgeschichte wäre anders verlaufen. Aber Gott die Schuld zu geben, ist die schwerste Sünde, die wir überhaupt machen können. Denn Gott sagt im Neuen Testament, in allen drei Evangelien, wird er ganz böse, wenn die Pharisäer auf ihn zukommen und sagen: Du treibst mit dem Beelzebub den Beelzebub aus. Und da sagt Gott: Alle Sünden werden den Menschen vergeben, aber wenn sie behaupten, dass ich mit dem Bösen kooperiere, dann ist das eine Sünde gegen den Heiligen Geist und diese Sünde wird nicht vergeben. Ein ganz schweres Wort. So böse wird Gott nie mehr sonst. So hart. Also das heißt, wir müssen irrsinnig aufpassen, auch in unserem Leben, dass wir Gott nicht als den Bösen hinstellen. Und ich möchte einen Vortrag ergänzen in dieser Hinsicht, weil es ganz wichtig ist. Wenn in Fatima von Sühne die Rede ist, wenn von Leidverarbeitung die Rede ist, haben wir zwei Möglichkeiten. Oder wir haben drei Möglichkeiten, wenn wir Leid erfahren. Erste Möglichkeit ist, alles zu tun, dass wir weniger Leid erleben. Zum Arzt gehen, wenn wir krank sind. Zum Arbeitsamt gehen, wenn wir arbeitslos sind. Und. Wir sind berufen, das Leid, das wir erfahren, zu reduzieren mit unserer Vernunft. Aber was machen wir, wenn wir Leid erfahren, das einfach nicht weggeht, das einfach da ist? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir hadern, und was ist der Hader? Eine Anklage an Gott. Du, Gott, bist böse und verantwortlich, dass ich leide. So. Der Hader ist ganz was Gefährliches. Und die Sühne ist im Grunde die Lehre der Kirche, aus dem Leid, das ich erfahre, etwas Positives zu machen. Mich zu vereinigen mit dem Opfer von Christus am Kreuz. Der fand das auch nicht so lustig, ans Kreuz zu gehen. Er hat als Mensch seinen Vater gefragt, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht? Bitte lass ihn vorbeigehen. Aber dann hat er seinem Vater den Willen überlassen und hat ihm gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So, das muss unsere Haltung sein, wenn wir Leid erfahren. So, und jetzt sagt Gott uns im Neuen Testament an verschiedener Stelle, dass er eins werden will mit dem Menschen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder. Ich gebe euch mein Fleisch zu einer Speise und mein Blut zu einem Trank. Also überall ist eine geradezu körperliche Vereinigung von Gott und Mensch in den Raum gestellt. Und diese körperliche Vereinigung, die Gott will, will er auch auf geistigem Gebiet. Das heißt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also auch in der Miterlöserschaft eins werden mit Gott. Und jetzt ist Gott die Mitte des Glaubens. Und sein Herz ist die Mitte Gottes. Und nun bietet er eine Herzensvereinigung an von Gott und Mensch, um in dieser Mitte eins zu werden. Wunderbar hier in Marienfried, der Herzenstausch. Setzt an die Stelle eures sündigen Herzens mein göttliches Herz und das unbefleckte Herz Mariens. Preist den Herrn. Wunderbar. Und jetzt erscheint Christus bei der Maria Alacoque in Paray el Monial und sagt, ihr, geht zu deinem Bischof, ich wünsche, dass der König von Frankreich Frankreich meinem heiligsten Herzen weiht. Maria Alacoque geht zum Bischof, der geht mit ihr zum König und der König sagt, da ist die Tür. Ungefähr 100 Jahre später landet die königliche Familie auf dem Schafott der Guillotine. Und im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbreitet die französische Revolution Krieg und Zerstörung über ganz Europa. Und als Maria gefragt wird von der Lucia in Fatima, Ende der 20er Jahre, ist es für die Weihe Russlands an dein unbeflecktes Herz zu spät? Antwortet Maria, ja, wie damals in Frankreich. Also schon von diesen Phänomenen kann man die irrsinnige Bedeutung der Weihe an das heiligste Herz Jesu und an das unbefleckte Herz Mariens ablesen. Ja, wie damals in Frankreich. Das heißt, wenn wir die Botschaft Jesu und die Botschaft Mariens ernst genommen hätten, dann wäre die Französische Revolution vermieden worden und der Zweite Weltkrieg mit, nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern mit dem Zerstörungspotenzial der Ideologie des Kommunismus bis heute. Mit ca. 100 Millionen Toten insgesamt. Und das Zerstörungswerk wirkt heute noch weiter. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Also erste Erkenntnis, dass die Weihe, der Aufruf Mariens, ich wünsche, ich rate euch, ich will euch helfen, zu eurem Vorteil, weiht Russland meinem unbefleckten Herzen, muss ernst genommen werden. Ich will jetzt nicht die Bischöfe blamieren oder gar den Papst, dass sie es nicht oder zu spät gemacht haben. Weil die Kirche ist ein Leib aus vielen Gliedern und wir alle sind Mitglied dieses Leibes. Und wenn wir zu wenig beten, dann haben unsere Bischöfe und unser Papst zu wenig Gnade, um dieses Gnadenangebot zu erkennen. Das heißt, jeder Einzelne muss erstmal sich selbst fragen, was habe ich denn getan, dass der Papst und die Bischöfe die Gnade bekommen, das alles so zu erkennen. Und jetzt komme ich wieder zu Marienfried. Ich bin ja ein Laie, ich darf das. Hier in Marienfried sagt die Mutter Gottes, die Welt wurde meinem unbefleckten Herzen geweiht, ich aber wünsche, dass die Weihe gelebt wird. Das heißt, der Weiheakt allein ist gut und recht, aber der Weiheakt erbittet eine gelebte Weihe. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt diese gelebte Weihe? Und jetzt jeder, der mich kennt und meinen Freund Hubert kennt, der weiß, dass ich ein großer Freund von Medjugorje bin. Und dort erzähle ich meinen Pilgern immer Folgendes. Und ich erzähle es mir auch selber. Welches Programm schlägt denn Maria uns dort heute vor für eine gelebte Weihe? Erster Punkt. Wir müssen uns Zeit für Gott nehmen. Wenn ich keine Zeit für Gott habe, dann liebe ich ihn auch nicht. Aber wenn ich ihn liebe, dann nehme ich mir Zeit für ihn. Und die Benchmark, die Maria in Medjugorje so in den Raum stellt, Wenn ich das zusammenzähle, was sie da alles wünscht, dann sind es locker mal 3 Stunden. Da könnte man jetzt sagen, um Gottes Willen, 3 Stunden für Gott. Wo soll ich die denn hernehmen? Und da sage ich mir, Albrecht, und wenn ich in die Statistik gucke, stimmt das? Albrecht, ich erwische dich immer wieder, wie du 3 Stunden und 9 Minuten Fernsehen guckst pro Tag. Ja, was ist dann mein Gott? Der Fernsehapparat. Und da sage ich, Herr, du hast recht. Wenn ich jetzt auf diese Fernsehsendungen verzichtet hätte, hätte ich Zeit gehabt für dich. Und dann, wenn ich dann Maria frage, was willst du denn, dass ich in diesen 3 Stunden mache? Dann sagt sie mir, ich bitte, wegen der Dramatik der Zeit betet jeden Tag alle 3 Rosenkränze, 1,5 Stunden. Geht jeden Tag in die Heilige Messe, wieder 1 Stunde, mindestens mal 1/2 Stunde. Betet jeden, lest jeden Tag in der Heiligen Schrift. Geht einmal im Monat mindestens zum Beichten. Und fastet bei Wasser und Brot mittwochs und freitags. So, das ist der Vorschlag, den Maria uns macht. Ich bin nicht bereit, wegen meiner Schwachheit, dieses Programm jeden Tag zu erfüllen. Aber wenn ich es erfülle, spüre ich, wie Gott mich erfüllt, wie Gott meine Probleme löst, ohne dass ich mich engagieren muss. Der Herr schenkt den Seinen im Schlaf. So, und dahin will uns Gott und seine Mutter führen. Sie wollen uns so erfüllen, so eins werden mit uns, durch unsere reine Hingabe, dass sie durch uns wirken können, was sie wirken wollen. Und weil sie allmächtig sind, ist für sie nichts unmöglich. Gewaltig. Und dann kann ich plötzlich ganz entspannt sein, wenn ich mich auf diese Dinge konzentriere. Und da brauche ich jetzt nicht beim anderen anfangen, sondern erstmal nur bei mir. Und wie wirkmächtig das Bemühen jedes Einzelnen ist, sieht man an dem Pfarrer von Ars, dem der Teufel offenbar gesagt hat, ja, 2 von deiner Sorte und ich hätte in Frankreich keine Chance. Es kommt nicht darauf an, dass die Heiligen eine Massenbewegung sind, sondern es kommt darauf an, dass einige Heilige es wirklich ernst nehmen und einen ganz starken Willen entwickeln und die Botschaft auch leben. Das ist die Botschaft von Marienfried. Die Botschaft zu leben. Und in Medjugorje, der Volksschule der Mutter Gottes, sagt sie, wie es geht. Es ist eigentlich interessant, wie diese ganzen Botschaften zusammenhängen. In der Rue de Bac sagt Maria dieser Schwester, lass eine Medaille prägen, so wie du mich jetzt hier siehst. Und sagt dem Bischof, er möge das kirchlich akzeptieren und sagt den Menschen, sie sollen das um ihren Hals hängen. Was heißt denn das? Das heißt nichts anderes wie, meine lieben Kinder, kettet euch an mich. Genau das sagt sie auch in Medjugorje. Tragt geweihte Gegenstände bei euch. Kettet euch an mich. So, Und das ist eine heilige Bindung. Und jetzt will ich mal das Gegenteil erzählen, weil durch das Gegenteil wird das Positive immer besonders klar. Es gibt Menschen, die weihen sich dem Teufel. Und wenn sich diese Menschen dem Teufel geweiht haben, dann hat der Teufel ein Besitzrecht über ihre Seele. Und die Leute werden besessen. Und die Exorzisten haben einen irren Stress, diese Leute wieder von den Bindungen, die sie willentlich in Freiheit eingegangen sind, wieder freizuschaufeln. Das ist nicht einfach. So. Und wenn jetzt schon beim Teufel eine Weihe so eine gewaltige Bindung auslöst, dann kann sich jeder vorstellen, welche starke Bindung es auslöst, wenn ich als Mensch willentlich in Freiheit sage, liebe Mutter Gottes, ich will mich deinem unbefleckten Herzen weihen. Da jubelt der ganze Himmel. Das ist eine freie Willensentscheidung. Du gehörst mir und ich sorge für dich. Und weil ich eine Mutter bin, in besonders liebevoller, sanfter Weise. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Ich bin nicht so stark. Als ich meinen religiösen Weg begonnen habe mit meinem Freund Hubert, da habe ich dem lieben Gott gesagt, lieber Gott, du weißt, ich bin nicht so stark. Bitte mach es sanft mit mir. Sanft. Ja, ich hatte so ein paar Heiligenlegenden gelesen und die landeten ja alle entweder im Kochtopf oder auf dem Schafott und das fand ich also nicht so erstrebenswert. Das fand ich nicht so prickelnd. Ich sagte, lieber Gott, mach es sanft mit mir. Ich bin nicht so stark. Und was macht Gott? Er lässt einen Papst auftreten, der ein Wappen vor sich herträgt, wo Totus Tuus drunter steht. Da habe ich mich gefragt, was ist denn das, Totus Tuus? Da wurde mir erklärt, das ist die Weihe an Christus durch Maria. Und da habe ich gesagt, das ist ja genial. An Christus durch Maria, durch die sanften Hände Mariens zu ihrem göttlichen Sohn. Und dann habe ich mir diese Bücher besorgt, das Goldene Buch von Ludwig Maria Grignion und das Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Und habe das gelesen. Und dann habe ich eine wunderschöne Geschichte gelesen, wie der Ludwig Maria Grignion das Wunder von Kanaa interpretiert. Und da ist mir dieses Verhältnis von Gott, Jesus und seiner Mutter klar geworden. Also Jesus und seine Mutter sind eingeladen bei der Hochzeit. Große Hochzeit, viele Leute. Und jetzt geht der Wein aus. Peinlich, peinlich. Die Hausfrau, also Maria, die Frau, erkennt die drohende Blamage und geht zu ihrem Sohn und sagt ganz sanft, Sie haben keinen Wein mehr. Jetzt spricht Jesus als Gott. Frau, was geht mich das an? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was heißt das? In der göttlichen Heilsplanung war es nicht vorgesehen, dass Christus hier ein Wunder wirkt, erklärt der Ludwig Maria Grignion. Und jetzt, Maria fängt nicht an zu streiten mit ihrem Sohn. Sie hätte auch sagen können, ja, aber was nützt mich das? Du bist doch Gottes Sohn und schau doch mal die Peinlichkeit, tu doch mal was. Nein, sie zieht sich still zurück. Und die Diener kommen zu ihr und fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Und jetzt dieser liebevolle Satz Mariens, dieser Liebe, keine Kritik. Sie sagt, tut, was er euch sagt. Also liebevoller kann man es nicht sagen. Das heißt, sie schickt die Diener zu Jesus mit einer Frage. Wir sollen tun, was du uns sagst. Und lässt Christus die volle Entscheidung, wie er diese Situation entscheidet. Sie lässt dem Mann die letzte Entscheidung. Ganz wichtig auch für das Verhältnis von Mann und Frau. Preist den Herrn. Und Jesus, der seine Mutter liebt über alles, erkennt, sie insistiert. Sie will, dass ich helfe. Sie will, dass diese Peinlichkeit dem Bräutigam erspart bleibt. Und er wandelt das Wasser in Wein. Und weil er Gott ist und als Gott hier handelt, hat dieser Vorgang natürlich auch immer transzendale Bedeutung, das heißt Ewigkeitsbedeutung. Wenn Gott handelt, ist immer alles ewig. Ja, es ist ja nicht nur hier die Hochzeit von Kana. Also, dass er später sein Blut oder den Wein wiederum in sein Blut verwandelt, ist ein Zeichen, das dahin führt. Preist den Herrn. Und so ist es, und das ist mir klar geworden, wenn ich mich Maria weihe, dann führt ihre Fürsprache beim Herrn dazu, dass selbst die göttlichen Pläne zu meinen Gunsten geändert werden. Halleluja, preist den Herrn. Ist das nicht was Schönes? Ich habe das mal konkret ausprobiert. Ich muss euch die Geschichte erzählen, weil die ist zu lustig. Ich war mal auf einer Jagd. Ich bin Jäger. Und neben mir saß ein Graf und auf der anderen Seite saß auch ein Graf und die konnten genau sehen, was ich mache. Und vor mir war ein Buchenwald und der war gerade durchforstet und viele Stangen lagen auf dem Boden. Und wir sollten Sauen und Rehe schießen. Plötzlich kommt eine dicke Sau mit 10 Frischlingen hinterher und die hüpfen über diese Stangen. Und ich lege an, schieß, bumm, daneben. Nochmal, bumm, daneben. Nochmal, bumm, daneben. Nochmal, bumm, daneben. Ich habe 4-mal daneben geschossen. Und der eine Graf hat zugeguckt, der andere Graf hat zugeguckt und ich saß da und war der Blamierte. Und jetzt habe ich zu Mutter Gottes wie folgt gebetet. Liebe Mutter Gottes, ich habe mich dir geweiht. Du hast den Bräutigam aus der Peinlichkeit des mangelhaften Weines herausgehalten. Jetzt hilf mir aus dieser Blamage heraus. Bitte. Was passiert? Es kommt ein Schmalreh, stellt sich ganz brädelbräut ruhig hin. Ich kann zielen, schieß, es fällt um. Es kommt eine Geiß, stellt sich ganz ruhig hin. Ich kann schießen, fällt um. Es kommt eine Sau, ganz langsam, ich kann schießen, sie fällt um. Es kommt eine andere Sau, ich kann schießen, sie fällt um. Ich werde Schützenkönig. Schützenkönig. Weil Maria mir diese Blamage ersparen wollte. Preist den Herrn. So konkret, so liebevoll. Werde ich nie vergessen. Preist den Herrn.
Super, mit dir gehe ich auf die Jagd.
Ja, also ich will das ja nur sagen als Beispiel. Es gibt ja viel, viel bedeutendere Vorgänge. Aber bitte, selbst in solche alltäglichen Geschichten wirkt das sanfte, die sanfte Fürsprache Mariens. So, jetzt will ich noch eine grundsätzliche Sache sagen zu der Bedeutung einer Marienweihe. Ich habe mich erstmals Maria geweiht, nach dem Ludwig Grignion. Was passiert? Meine evangelische Frau sagt: Albrecht, was machst du da eigentlich? Das heißt, ich bin gerade dabei, mich Christus durch Maria zu weihen. Och, da möchte ich auch mitmachen. Meine evangelische Frau will sich mit mir Christus durch Maria weihen. Ist doch interessant. Und dann hat sie auch das Goldene Buch gelesen und dort hat sie sich verliebt in den Heiligen Geist Litanei. Das war's, was sie angesprochen hat. Also Maria hat etwas gefunden, was ihr Herz anspricht. Und einige Zeit später ist sie sogar konvertiert. Doch schön. Und sagt von sich selbst: Ich bin zu Hause angekommen. Und stammt aus einer stockevangelischen Familie. Ich bin zu Hause angekommen. So, und das entspannt die Situation enorm. Wenn ich mich Christus durch Maria weihe und die Weihe lebe, das heißt, natürlich, wenn ich das alles vergesse und sage, das interessiert mich nicht. Nein, ich bete jeden Tag mindestens einen Rosenkranz. Mindestens. Eigentlich mindestens auch den Barmherzigkeitsrosenkranz. So, das ist das Minimum. Ich bemühe mich, in die heilige Messe zu gehen. Ich bemühe mich, einmal im Monat zu beichten. Ich bemühe mich, jeden Tag in der Heiligen Schrift zu lesen. Ich bin Malteser, Ritter und bin da schon gehalten von der Ordensregel, das Brevier zu lesen, ein Stück des Breviers, und habe mir da gerade das rausgesucht mit der Lesehore, wo ich jeden Tag ein Stück Evangelium lese. So, also ich bemühe mich auf meinem schwachen Niveau, ich könnte das alles noch besser machen, vor allen Dingen das Fasten könnte ich besser machen. Das macht mir am meisten Probleme. Aber wenn ich es tue, merke ich, wie wirkmächtig das ist. Also wenn ich mir vornehme, Albrecht, jetzt isst du mal nur Wasser und Brot. Was höre ich dann von der Stimme in mir? Albrecht, das geht nicht.
Schaffst du nicht.
Das schaffst du nicht. Du wirst ohnmächtig. Mindestens ein Salat. Also wer mir erzählen will, den Teufel gibt's nicht, dem kann ich nur raten, sich mal vorzunehmen, bei Wasser und Brot zu fasten. Dann hört jeder in sich eine Stimme. Und das ist nicht Maria, sondern das ist die Gegenseite. Preis den Herrn. Ja, mei. Da merkt man im konkreten Leben die Realität und das Konkrete am geistlichen Leben. Ich habe jeden Tag ein Gotteserlebnis. Als der Direktor Henkel mich gebeten hat, diesen Vortrag hier zu halten, war ich gestern hier, um mal zu gucken, was geht da eigentlich ab, und saß da hinten in der Bank und dachte mir, um Gottes Willen, was sollst du denn über die Marienweihe sagen? Du hast doch keine Ahnung. Und dann kam eine Frau zu mir und hat mir einen Zettel gegeben und mir gesagt, wie wichtig die Marienweihe ist. Und sie ist mit mir das Ganze durchgegangen und mir ist das Ganze wieder aufgegangen. Und ich habe gesagt, das ist ja ein Wunder. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und Gott schickt eine Frau zu mir, die lange Vorträge hält über die Bedeutung der Marienweihe. Und führt mich in das Thema ein. Und dann geht es mir auf. Preis den Herrn. Also, die Marienweihe zu leben, das ist ein Schwerpunkt meiner Erkenntnis. Zum Beispiel, was ganz stark ist, ist die Anbetung. Maria will ja nicht, dass wir sie anbeten, sondern sie will uns an der Hand nehmen und nirgends anders hinzuführen als zu ihrem geliebten Sohn. Und wenn wir ihn anbeten als gelebte Marienweihe oder Totus Tuus Weihe, ja, dann passieren gewaltige Wunder. Also in Kempten machen die jetzt schon seit so und so langer Zeit regelmäßig Anbetung. In Kempten hat es in den letzten 10 Jahren 10 Berufungen gegeben zum Priestertum. 10 Berufungen. Die Anbetung als gelebte Totus Tuus Weihe ist eines der innigsten Vereinigungen von Gott und Mensch nach der Heiligen Messe. Die Marienweihe oder also diese Totus Tuus Weihe, also die Christusweihe, es ist ja eine Christusweihe. Maria ist ja nur der Wegbegleiter zum Ziel. Die Christusweihe ist ein Weg der kompletten Vereinigung von Gott und Mensch. Und was passiert dann? Sowas wie gestern Abend. Und wenn die Frau nicht gekommen wäre, weißt du, was dann passiert wäre? Dann hätte ich zum Heiligen Geist gebetet und habe gesagt, Heiliger Geist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber schwätz du. Und dann mache ich meinen Mund auf, lass den Unterkiefer ein bisschen runterklappen und dann lasse ich es laufen. Und dann höre ich mir selber zu und staune, was der Heilige Geist durch mich jetzt gerade sagt. Versteht ihr? Dann ist meine eigene Rede eine Gotteserfahrung. Ja, das ist die Einheit von Gott und Mensch. Dass der Heilige Geist, weil ich gebeichtet habe, weil ich rein bin, hat er keine Probleme, mich zu erfüllen und durch mich zu sprechen. Preist den Herrn. Ich komme ziemlich weit rum in der Welt. Manchmal bin ich in Südamerika. Und dort habe ich einen Vetter. Und der ist Mitglied der Freikirche. Und dann sitzen wir da im Swimmingpool, weil es in Südamerika ist immer so heiß, da kann man sich eigentlich nur im Swimmingpool aufhalten. Und dann unterhalten wir uns über seine Gotteserfahrungen. Und dann stelle ich da einen lebendigen Glauben fest, dass ich staunen kann in dieser Freikirche. Und dann frage ich, was macht er denn da eigentlich? Und da ist der entscheidende Schritt zum Eintritt in einen lebendigen Glauben, die Lebensübergabe an Christus. Das ist die Totus Tuus Weihe. Ja, die kennen nun Maria nicht, aber die Lebensübergabe an Christus. Ja, wenn die Weihe an den Teufel solche Besitzrechte Mächte über das Herz, über die Geistseele des Menschen für den Teufel aus zur Folge hat, welche Besitzrechte für Christus an der Geistseele des Menschen bewirkt die Lebensübergabe an Christus? Und dann steht der Prediger da vorne und sagt, wer will sich Christus weihen? Und dann haben die einen riesen Tempel da, gerade mal in Asunción gebaut, wo ich da bin. 4000 Leute passen da rein, jeden Sonntag Lobpreis. Wer will sich Christus sein Leben übergeben? So, und dann kommen da 100 Leute nach vorne. Und die werden dann in einen Nebenraum begleitet und übergeben ihr Leben Christus. Und dann haben sie einen Chaperon, also einen Apostel, der sie nach der Lebensübergabe begleitet auf dem Weg des Wachstums im Glauben. Großartig. Großartig. Knallkatholisch, kann ich nur sagen. Knallkatholisch. Da wäre ich in manchen katholischen Gemeinden dankbar, wenn es sowas gäbe. Preis den Herrn. Ich möchte noch zum Schluss einen kleinen Ausblick geben. Ich glaube nicht, dass Fatima abgeschlossen ist. Wenn ich mit wachem Auge die Welt betrachte und die glaubwürdigen Prophetien analysiere, die Gott in der ganzen Welt zulässt, dann steht ein wichtiges Kapitel der Erfüllung der Botschaft von Fatima erst noch bevor. Preist den Herrn. Wir müssen hellhörig sein, aber nicht leichtgläubig. Es ist ganz wichtig, dass wir die Geister unterscheiden. Es gibt viele, viele falsche Propheten. Morgen geht die Welt unter, der Feuerregen kommt, Albrecht, tausche dein Geld in Gold. Falsch. Aber wenn ich glaubwürdige, am besten von der Kirche akzeptierte Botschaften, da gibt es ja auch welche, San Nicolas in Argentinien zum Beispiel und so weiter, wenn ich das alles analysiere, dann hab ich so ein paar Phänomene, von denen ich glaube, dass die irgendwann demnächst mal passieren. Also zum Beispiel ein unzerstörbares Zeichen am Himmel wird in verschiedenen glaubwürdigen Botschaften einfach mal so angekündigt. Als Zeichen, halt, Freunde, es gibt mich, den Gekreuzigten, der die Liebe ist, der die Problemlösung für euch ist, weil er euer Erlöser ist, der die Wahrheit ist, der Weg ist, der das Leben ist. Es gibt ihn. Und dann höre ich an verschiedenen Stellen, eine Seelenschau steht bevor. Das heißt, es ist eine Gnade. Ich darf tief erfahren, wo ich im Verhältnis zu meinem Gott stehe. Ja, super. Das ist eine Riesengnade. Ich empfinde, die Beichte ist für mich jedes Mal eine Überwindung, hinzugehen, mich zu verdemütigen und zu sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Das ist ja nicht gerade ein Spaß. Aber trotzdem, wenn ich es mache, und ich mache es regelmäßig, fühle ich mich befreit und kann die heilige Messe in einer ganz anderen Lebendigkeit mitfeiern. Dann bin ich ergriffen. So. Und wenn die Seelenschau zu einer Beichte führt, dann wird das dazu führen, dass viele Menschen das plötzlich nachfragen. Ich glaube, da muss der Bürgermeister von Pfaffenhofen noch ein paar Parkplätze in Marienfried vorsehen, dass die ganzen Leute dort parken können, weil man beichten will. Und da werden wir den Gnadenkanal unserer Priester erkennen. Wer denn außer unseren Priestern kann uns die Sünde abnehmen? Dann werden die Priester plötzlich der Mittelpunkt der Gesellschaft sein. Die Problemlöser schlechthin. Eine große Gnade. Wir haben jetzt das Jahr der Barmherzigkeit. Ja, die Beichte ist doch der Kernpunkt der Barmherzigkeit. Wir haben 100 Jahre Fatima. 100 Jahre Fatima, das Barmherzigkeitsjahr. Also da müssen wir hellhörig sein. Hellhörig. Und wenn man so in unsere Welt hineinguckt, also ich stamme aus Baden-Württemberg, die rot-grüne Landesregierung hat die Gender-Ideologie sozusagen zur Staatsräson erhoben. Das ist eine satanische Ideologie, die zur vollkommenen sexuellen Verführung unserer Kinder führen soll. Also satanischer geht's gar nicht. Da demonstriere ich in Stuttgart bei der Demo für alle und am 24. Juli demonstriere ich auch in München, weil selbst die CSU diese Gender-Ideologie an ihren Schulen als Lehrprogramm einführen will. Ja, wenn man so blind ist, dass man die Geister nicht mehr unterscheiden kann, ja, wo sind wir da hingekommen? Also, und da können wir sehr viel tun und auch unsere Stimme erheben und kriegen Kraft. Und werden geführt von Maria, ganz sanft, aber doch wirkmächtig, zu ihrem göttlichen Sohn. Gelobt sei Jesus Christus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.